In einer Oase ganz versteckt, in einer Wüstenlandschaft weit entfernt, kniete der alte Eliahu. Neben ein paar Dattelpalmen. Sein Nachbar, der wohlhabende Kaufmann Hakim, war gekommen, um seine Kamele zu tränken und sah den schwitzenden Elihu im Sand graben. Wie geht es dir, Alterchen? Friede sei mit dir. Ebenso mit dir, antwortete Eliahu, ohne von seiner Arbeit aufzuschauen. Was tust du hier, in dieser Hitze, mit dem Spaten in der Hand? Ich sähe, antwortete er. Du sähst. Was sähst du dann, Eliahu? Datteln. Datteln sähe ich, antwortete er und zeigte auf die anderen Dattelnbäume, Palmen um sich herum. Datteln, wiederholte der Ankömmling und schloss die Augen wie jemand, der verständnisvoll auch noch der größten Dummheit lauscht. Die Hitze hat dir das Hirn verdörrt, mein Freund. Lass die Arbeit sein und komm mit mir ins Café, da trinken wir ein Gläschen Schnaps. Nein, ich muss erst meine Aussaat beenden, danach können wir trinken, wenn du willst. Sag, mein Freund, wie alt bist du eigentlich? Ich weiß es nicht, 70, 60, 70, vielleicht 80. Keine Ahnung, ich habe es vergessen, aber das ist auch gar nicht so wichtig. Sieh mal, lieber Freund, Dattelpalmen brauchen 50 Jahre, bis sie groß sind und nur als ausgewachsene Palmen bringen sie Früchte hervor. Ich wünsche dir ja nur das Beste, wie du weißt. Hoffentlich wirst du 100 Jahre alt, aber sei dir im Klaren, dass du wohl kaum die Ernte deiner Saat einholen wirst. Lass es also sein und komm mit mir. Schau mal, Hakim, sagt der Alte. Ich habe die Datteln gegessen, die ein anderer gesät hat. Jemand, der davon träumte, diese Datteln einmal zu essen. Und ich sähe heute, damit andere morgen die Datteln ernten können, die ich pflanze. Und wenn es auch nur aus Dankbarkeit an den Unbekannten ist, der diese Dattelnbäume um mich herum gepflanzt hat, lohnt es sich, meine Arbeit hier zu Ende zu führen. Oh, du hast mir eine große Lektion erteilt, sagt Hakim. Eliu, lass mich dir diese mit einem Sack Münzen begleichen, sagte es und drückte dem Alten einen Lederbeutel in die Hand. Oh, ich danke dir für dein Geld, mein Freund. Du siehst ja, manchmal geschieht so etwas. Du sagst mir voraus, ich werde niemals die Ernte dessen einfahren, was ich gesät habe. Und das scheint auf der Hand zu liegen. Und trotzdem, stell dir vor, noch bevor ich aufgehört habe zu säen, habe ich bereits einen Sack Münzen geerntet. Und den Dank eines Freundes. Ah, oh, deine Weisheit, erstaun mich, Alter. Das ist die zweite große Lektion, die du mir erteilt hast. Und vielleicht ist sie noch wichtiger als die erste. Lass mich dir auch diese Lehre mit einem Geldbeutel bezahlen. Und manchmal geschieht es, sagt der Alte, Folgendes. Und betrachtete die beiden Geldbeutel in seiner Hand. Ich sähe, um nicht zu ernten, und noch bevor ich mit meiner Aussaat fertig bin, habe ich nicht nur einmal, sondern zweimal geerntet. Nun ist gut, Alterchen. Sprich nicht weiter. Wenn du mich weiter Dinge lehrst, wird mein Vermögen wohl kaum ausreichen, um deine Weisheit aufzuwiegen. Viele Menschen in unserem Kulturkreis leben, wie wenn es vor ihnen nichts gegeben hätte und wie wenn nach ihnen es nichts geben würde. Sie leben mit der Idee, mit dem Tod sei alles fertig. Und deshalb wächst die Ich-Bezogenheit eines Menschen im Laufe seines Lebens. Denn wenn man nur dieses eine Leben hat, dann muss man genießen, was man genießen kann. Koste es, was es wolle. Wenn es keine Werte mehr gibt, die über den Tod hinaus von Bedeutung sind, dann muss ich jetzt in diesem Leben alles aus dem Leben herausquetschen. Alles, was nicht einen sofortigen Erfolg verspricht, werde ich verachten. Und Paulus war übrigens auch der Meinung, wenn unser Leben sich einzig auf diese Erde beschränken würde, müsste man in dieser Zeit alle Anstrengungen vermeiden, die keinen direkten Nutzen nach sich ziehen. Er schreibt den Korinthern, wohlbemerkt, das steht in der Bibel, wenn die Toten nicht auferstehen, auferweckt werden, also wenn es nichts mehr gibt nach dem Tod, dann halten wir uns doch lieber an das Sprichwort, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Die, die Luther-Übersetzung kennen, der Luther übersetzt es ein bisschen burschikose, dann lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Was sollen wir uns dann anstrengen? Dieser Eliahu, der Datteln einpflanzte, verstand sein Leben als Teil eines großen Ganzen. Er hatte sich eingeordnet in ein großes Ganzes und deshalb war er unabhängig seines Alters zufrieden und er hatte immer noch Sinnvolles zu tun. Und heute werden wir mit Josef sehen, dass er den Wert und die Erfüllung seines Lebens nicht in dieser Welt und in seinen Erfolgen suchte. Er blickte weit über sein Leben in Ägypten hinaus. Besonders sichtbar wird das bei seinem Lebensende, mit dem wir uns heute beschäftigen. Und damit kommen wir auch zum Schluss unserer Reihe von der Josefs Geschichte. Gott hat den Überblick, heißt ja diese Reihe. Nun, der Vater Josefs, Jakob, siedelte sich mit seiner Familie in Goschen an. So konnten sie den bevorstehenden 5 Jahren der Hungersnot problemlos entfliehen, sie überstehen. Und als die Hungersnot vorüber war, blieben sie in Ägypten. Und so lebte Jakob insgesamt noch 17 Jahre in Ägypten. Und als Jakob spürte, dass er bald sterben würde, rief er seinen Sohn Josef zu sich. Und dieser sollte ihm hoch und heilig versprechen, dass er ihn nicht in Ägypten begraben werde. Er sagte zu ihm, lass mich im Tod mit meinem Vorfahren vereint sein, bringe mich von hier weg und begrabe mich dort, wo sie begraben sind. Josef war damit einverstanden und versprach seinem Vater, dass er ihm diesen Wunsch bestimmt erfüllen werde. Und dann versammelte Jakob seine Söhne und sagte, kommt her, ich will euch wissen lassen, wie es euren Nachkommen ergehen wird. Und so segnete er jeden Sohn einzeln. Und diese Söhne Jakobs sind ja die Stammväter des Volkes Israels, die 12 Stämme Israels. Und so prophezeite Jakob jedem Sohn, wie sich sein Stamm entwickeln wird. Und zum Schluss meinte er, wenn ich tot bin, dann bringt mich ins Land Kanaan und betet mich zur letzten Ruhe neben meinem Vorfahren in der Höhle auf dem Feld Machpela östlich von Mamre. Dieses Grundstück hat Abraham von dem Hethiter Ephron als Grabstätte für seine Familie erworben. Vielleicht erinnern sich einige an diese Geschichte, dass Jakob, als er seine Frau, Abraham, als er seine Frau Sarah begrub, hatte das Land gekauft, eine Grabstätte, das einzige Land, was er während seines Lebens wirklich zu seinem Eigentum gehörte. Und in diesem Grab wurde dann auch Abraham eben und seine Frau Sarah begraben. Isaac, Rebekka und Lea, die Frau Jakobs, war auch in diesem Grab begraben. Und Jakob wollte nicht in Ägypten begraben werden, sondern in dem Land, das Gott ihm und seinen Nachkommen versprochen hatte. Und im Alter von 147 Jahren starb er und Josef warf sich über seinen Vater und weinte um ihn und küsste ihn. Und nach ägyptischer Tradition wurde Jakob einbalsamiert. Dafür gab es in Ägypten spezialisierte Ärzte, die nur für die Einbalsamierung zuständig waren. 70 Tage beweinten die Ägypter Jakob, das war also eine Staatstrauer praktisch. Und als die Trauertage um waren, bat Josef den Pharao darum, seines Vaters letzten Wunsch erfüllen zu dürfen. Und der Pharao willigte gern ein und viele Ägypter und die höchsten Würdenträger Ägyptens begleiteten Josef mit seiner Familie nach Kanaan zum Begräbnis Jakobs. Zurück in Ägypten wurden die Brüder Josefs unruhig. Ihre Vergangenheit holte sie noch einmal ein. Sie sagten zueinander, wenn Josef uns nur nichts nachträgt, sonst wird er uns jetzt heimzahlen, was wir ihm einst angetan haben. Die Josefs Geschichte nicht kennen und vielleicht zum ersten Mal hier sind, diese Brüder wollten ihren Bruder, als er 17 Jahre alt war, ermorden und dann statt sie ihn ermordeten, verkauften sie ihn und so ist er nach Ägypten gekommen als Sklave und hat dann dort, wurde quasi zum zweitwichtigsten Mann im Land, das könnt ihr alles nachhören, aber nur für die, die vielleicht Josef nicht so gut kennen, dass sie ein bisschen Ahnung haben, wo wir hier jetzt stehen mit der Geschichte. Sie befürchteten also, Josef hätte sie nur wegen ihres Vaters verschont vor seiner Rache. Jetzt, da der Vater gestorben sei, könnte er sich an ihnen rächen. Und so sandten sie einen Boten zu Josef, der ihm im Namen seiner Brüder Folgendes sagen musste. Dein Vater hat uns vor seinem Tod die Anweisung gegeben, bittet Josef, dass er euch verzeiht und euch nicht nachträgt, was ihr ihm angetan habt. Deshalb bitten wir dich, verzeih uns unser Unrecht. Wir bitten dich bei dem Gott seines Vaters, dem auch wir dienen. Die hatten also ziemlich Schiss, diese Brüder. Und wie feige waren sie eigentlich? Sie waren nicht einmal bereit, gemeinsam zu Josef zu gehen und mit ihm das zu besprechen. Sie schicken einen Boten. Für Josef war ihr Misstrauen und ihre Vorgehensweise einmal mehr unglaublich verletzend. Als Josef das hörte, musste er weinen. Ist euch übrigens aufgefallen, wie viel geweint wird in dieser Josefsgeschichte? Da wird dauernd geheult. Das ist bewegend. Übrigens so nebenbei interessant. Das sind gestandene Männer. Das waren keine Weicheier. Und man sagt auch immer, wenn ein Mann weint, das ist weiblich. Das ist ein fertiger Blödsinn. Wenn ein Mann weint, dann ist das männlich. Das ist nicht weiblich. Weil wenn ein Mann weint, ist er trotzdem ein Mann. Das ist er nicht verweichlicht. Ich meine nicht wegen jedem Baby, aber da geht es ja um mehr. Was für ein Schmerz muss das für Josef gewesen sein? Sie hatten immer noch nicht begriffen, dass er sie liebt und ihnen nichts nachtragen will. Der Bote wird den Brüdern dann einen positiven Bescheid überbracht haben. Jedenfalls wagten sie danach, selber zu Josef zu gehen. Danach gingen die Brüder selbst zu Josef und warfen sich vor ihm zu Boden und sagten, wir sind deine Sklaven. Josef wollte seine Brüder nicht zu Sklaven machen, daran hat er nicht einmal gedacht. Obwohl das für ihn sehr traurig war, dass die Brüder ihm zutrauten, er würde sich jetzt an ihnen rächen, da nun ihr Vater gestorben sei, machte er ihnen keinen einzigen Vorwurf. Wir finden in der Josefsgeschichte von Josef gegenüber seinen Brüdern keinen einzigen Vorwurf. Das ist sehr interessant, finde ich. Das würden wir erwarten, dass er sie mit Vorwürfen überschüttet. Sagt ihr, könnt euch gar nicht vorstellen, was ihr mir angetan habt. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für eine Angst ihr mir gemacht habt. Er hätte sie mit Vorwürfen überschütten können, aber nicht ein einziger Vorwurf. Vielmehr versucht er sie zu beruhigen. Habt keine Angst. Ich werde doch nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat. Er wollte nicht das Werk Gottes zerstören, denn Josef war es klar, dass Gott ihn nach Ägypten führte, damit seine Familie überleben konnte. Er meinte ernst, was er damals seinen Brüdern sagte, als er sich ihnen zu erkennen gab. Und jetzt wiederholte er seine tiefe Überzeugung unmissverständlich: Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan und so ist es geschehen. Und nochmals sicherte er ihnen zu, dass er ihre Familien versorgen und beschützen wird. Habt also keine Angst, ihr könnt euch auf mich verlassen, ich werde für euch und eure Familien sorgen. So tröstete Josef seine Brüder. Was für ein hervorragendes Beispiel für Gnade, was Gnade bedeutet. Die Brüder Josefs hätten eine schwere Strafe verdient, doch statt bestraft zu werden und mit Vorwürfen überhäuft zu werden, beschenkt sie Josef. Er nimmt ihnen ihre Angst und er schenkt ihnen, was sie nie selber erarbeiten könnten. Was sie nie selber gut machen könnten, machte er gut. Das ist Gnade. Das ist ein Bild für die Liebe Gottes. Die Brüder Josefs konnten sich nicht vorstellen, dass Josef ihnen ihre Schuld vergeben könnte und schon gar nicht, dass er sie stattdessen noch beschenken würde. Josef versprach ihnen aber, dass er sich um den Unterhalt ihrer Familien kümmern werde. Und Josef unterstützte seine Brüder, egal was sie getan hatten. Und genau so ist das in unserem Glauben an Jesus Christus. Gott ist ganz auf unserer Seite. Paulus schreibt, Gott ist für uns, wer kann uns da noch etwas anhaben? Wer kann uns da noch etwas anhaben? Wir lesen, ich stelle fest, dass das oft auch Christen so lesen, wie wenn das nicht für sie gelten würde, ja für die anderen Christen, aber für mich nicht, weil du weißt gar nicht, was ich gemacht habe in meinem Leben, aber hier steht, Gott ist für uns, wer kann uns noch etwas anhaben? Dass Gott auf unserer Seite ist, das hat er ein für alle Mal bewiesen, wie Paulus hier weiterfährt. Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben, wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere, uns alles andere geschenkt werden? Wenn Gott seinen Sohn uns geschenkt hat, das Größte, was jemand schenken kann, seinen eigenen Sohn, was denkt ihr dann? Wird euch Gott nicht alles andere auch schenken? Natürlich wird er das. In Christus hat uns Gott alles geschenkt. Jesus ist der Beweis für seine Gnade und für seine grenzenlose Liebe. Und wie dumm, wirklich dumm sind Menschen, die diese Gnade und Liebe ablehnen. Wie dumm sind Menschen, die aus lauter Stolz und Einbildung verachten, was Gott für sie getan hat. Diese Liebe und Gnade Gottes kannst du selber erfahren, indem du Jesus in dein Leben einlädst. Dann kannst du erfahren, was die Brüder erfahren haben, dass deine Schuld vergeben wird, dass du nicht mit Vorwürfen von Gott überhäuft wirst, ja, aber zuerst musst du noch das und dann warum hast du das überhaupt gemacht, sondern Gnade ist, dass er dir alles vergibt. Im Johannes Evangelium heißt es, allen denen, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und das gilt bis heute. Und wer Jesus in sein Leben aufnimmt, der gehört zur Familie Gottes und der steht unter Gottes Schutz. Das Einzige, was wir zu tun haben, ist, dass wir unsere Schuld eingestehen, so wie das die Brüder gegenüber Josef taten. Sie verheimlichten nichts mehr. Sie sagten ihm, es tut uns leid, wir haben uns an dir vergangen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir getan haben. Also es heißt nicht, und wenn wir unsere Sünden bekennen, dann zieht er uns zur Rechenschaft und dann wird er uns zuerst einmal 1000 Vorwürfe machen und dann, wenn wir uns all das angehört haben, dann wird er euch vielleicht vergeben. Das würde vielleicht auf uns zutreffen, wenn Menschen gegenüber uns schuldig werden, aber nicht bei Gott. Nicht bei Gott. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, was wir begangen haben. Und mag dein Unrecht noch so groß sein, dann sage ich dir eins, wenn du das noch nicht getan hast, wenn du Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen hast, dann machst du die größte Dummheit überhaupt, weil du genau das ausschlägst, was deinem Leben, dass dein Leben auf eine ganz neue Basis, auf ein ganz neues Fundament stellen würde. Ein Leben, wo du Liebe, Gnade und Barmherzigkeit erfahren kannst. Das ist Gnade Gottes und die uns Josef in seinem Verhalten gegenüber seinen Brüdern nicht besser veranschaulichen könnte. Die Jahre zogen ins Land, Josef wurde Großvater, Urgroßvater und schließlich sogar noch Ururgroßvater. Er wurde 110 Jahre alt und als er merkte, dass er bald sterben würde, sagte er zu seinen Brüdern, Gott wird euch nicht vergessen. Er wird euch aus diesem Land wieder in das Land zurückbringen, das er Abraham, Isaac und Jakob mit einem Eid versprochen hat. Josef wusste, der Tag würde kommen, an dem seine Familie und die Familien seiner Brüder mit allen Nachkommen nach Kanaan zurückkehren werden. Genau in das Land, das Gott dem Volk versprochen hat. Das Volk Israel wird nicht in Ägypten bleiben, sondern sie werden in das Land zurückkehren, das Gott ihnen versprach. Gott sagte Abraham, du sollst jetzt erfahren, das ist also der Vater, Ururgroßvater von Josef, du sollst jetzt erfahren, wie es deinen Nachkommen ergehen wird. Sie werden als Fremde in einem Land, Ägypten ist das dieses Land, leben, das ihnen nicht gehört. Man wird sie unterdrücken und zu Sklavendiensten zwingen. Das dauert 400 Jahre. Die Versklavung Israels durch die Ägypter stand ja noch bevor, als Josef lebte. 400 Jahre wird das dauern. Doch dann wird sich das Blatt wenden, wie Gott Abraham versprach. Dann werde ich über das Volk, dem sie dienen müssen, ein Strafgericht halten und sie werden von dort mit reichem Besitz wegziehen. Das sind dann die 10 Plagen, durch die dann der Pharao dazu gezwungen wurde, Israel ziehen zu lassen. Und Josef vertraute Gott, dass er sein Versprechen erfüllen wird. Und obwohl Josef nur 17 Jahre seines Lebens in Kanaan lebte und 93 Jahre in Ägypten, er war eigentlich kulturell, von seinem Lebensstil her, wie er das gelernt wurde, war er viel mehr Ägypter. Er war ja der mächtigste Mann neben dem Pharao. Er war gekleidet wie ein Ägypter. Er hatte eine ägyptische Frau. 93 Jahre seines Lebens lebte er im Land Ägypten und wollte schlussendlich in Kanaan begraben werden, nicht in Ägypten. Er wollte, dass ihn die Nachkommen Jakobs mitnehmen, wenn sie Gott aus Ägypten herausführen wird. Und so sagt er seinen Brüdern, wenn das geschieht, dann nehmt auch meine Gebeine von hier mit. Die Brüder mussten es Josef schwören. Beim Vater konnte man das ja nachvollziehen, der war ja hauptsächlich im Land Kanaan und der hatte auch die Verheißung bekommen, das Versprechen Gottes, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber Josef, der so lange in Ägypten lebte. Und so starb Josef mit 110 Jahren. Er wurde nach ägyptischer Weise einbalsamiert und in einen Sarg gelegt, der in einer Grabkammer aufrecht an die Wand gelehnt wurde. Das war damals so üblich, nehme ich an, dass das auch mit seinem Sarg so gemacht wurde. Tatsächlich erinnerten sich die Israeliten, als sie circa 4 Jahrhunderte später nach Kanaan zogen, an dieses Versprechen. Jetzt müssen wir uns das mal noch vor Augen halten. 4 Jahrhunderte später, wir sind jetzt im 21. Jahrhundert, das wäre also 17. Jahrhundert. Stimmt das, oder? Wenn wir jetzt im 21. sind, 17 plus 4 gibt 21, oder? Jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen, 400 Jahre. Im 17. Jahrhundert, jetzt mal in unserer Zeitrechnung, im 17. Jahrhundert hat er das gesagt und im 21. Jahrhundert denkt man noch daran. Ich meine, wenn wir rekapitulieren müssen, was im 17. Jahrhundert war, dann müssten wir in die Bibliotheken strömen und lesen, 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 lesen. Also, 4 Jahrhunderte später heißt es, Mose nahm die Gebeine Josefs mit, wie dieser es vor seinem Tod ausdrücklich erbeten hatte. Damals hatte Josef zu seinen Brüdern gesagt, Gott wird euch nicht vergessen, dann müsst ihr meine Gebeine von hier mitnehmen. Und Josef hätte nicht deutlicher zeigen können, dass er die Götter Ägyptens nicht verehrte, sondern dass er einzig und allein dem Gott Israel vertraute, egal wie lange er in Ägypten lebte. Für ihn gab es nur immer einen Gott, den Gott Israels, der ihnen das versprochen hat, dass er ihnen das Land geben wird. Er lebte mit der Hoffnung, dass mit seinem Tod das Leben nicht zu Ende gehen, sondern dass es eines Tages weitergehen wird. Im Hebräer lesen wir im Neuen Testament, wie kam es, dass Josef kurz vor seinem Tod vom Auszug der Israeliten aus Ägypten sprach, dass er damals noch in, was damals noch in weiter Ferne lag. Also ich sage es nochmal. Wie kam es, dass Josef kurz vor seinem Tod vom Auszug der Israeliten aus Ägypten sprach, der damals noch in weiter Ferne lag? Also wie kam es, dass er im 17. Jahrhundert von etwas sprach, was im 21. Jahrhundert geschehen wird? Wie kommt er überhaupt dazu, auf so etwas zu hoffen? Der Grund dafür war sein Glaube. Sein Vertrauen auf das, was Gott versprochen hat. Josef bestimmte sogar, so tief war sein Glaube, was dann mit seinen sterblichen Überresten geschehen soll, nämlich, sie sollen sie mitnehmen ins Land Kanaan, das Land der Verheißung Gottes. Josef gehörte zu den Menschen, die Gott vertrauten, dass er seine Versprechen erfüllen wird, selbst wenn sie das zu Lebzeiten nicht erleben. Josef hielt sich ganz einfach an Gottes Wort, so wie wir das heute immer noch tun können und sollten. Josef war überzeugt, dass Gott eine neue und bessere Welt schaffen wird. Eine Welt, in der alle Menschen leben werden, die Gott vertrauten und ihn ehrten, alle eben die Kinder Gottes geworden sind. Und er wusste von der bevorstehenden Auferstehung. In Hebräer wird über solche Menschen gesagt, sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie erbaut. Interessant. Gott ist es nicht peinlich, wenn wir uns auf den Himmel freuen. Menschen mögen das komisch finden. Sie mögen uns vorwerfen, dass sich Christen immer aufs Jenseits vertrösten schlussendlich. Und recht haben sie. Wir tun das, weil wir wissen, dass der Tag kommen wird, an dem wir diese neue Stadt betreten werden. Wenn Christen sterben, dann ist es immer ein Abschied, der eine sichere und gute Zukunft hat. Und ich sage euch, wenn wir als Christen uns nicht mehr vertrösten können mit der kommenden Herrlichkeit, dann sind wir ganz arm dran. Dann gibt es nämlich keinen Trost mehr. Mit was wollen wir uns trösten? Und wenn es uns peinlich ist, zu sagen, wenn jemand schwer krank ist, das, was kommt, wird wunderbar sein, dann haben wir den Blick verloren, wohin unser Leben führt. Es ist eben eine sichere Zukunft. Es ist nicht nur ein frommes Blabla, das hier weitergegeben wird. Es geht hier um die Ewigkeit. Leben wir mit diesem Weitblick oder denken wir erst dann darüber nach, wenn sich unser Leben dem Ende zuneigt? Wenn Christen den Blick in die Zukunft verlieren, werden Glaube und Leben hoffnungslos. Und Paulus richtet sein Leben ganz auf dieses Ziel aus, wie er den Christen in Philippi schreibt: Ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Da läuft Paulus hin. Das war sein Fokus im Leben. Josef hätte sich an seinem Einfluss und seinen Erfolgen ergötzen können. Er war wirklich, nachdem er dann aus seinem Tief, aus dem Gefängnis befördert wurde zum mächtigsten Mann Ägyptens, war es eine unglaubliche Erfolgsgeschichte im Leben Josefs. Er hätte stolz sein können darauf. Er hätte sich ergötzen können über seine Erfolge. Er hätte sich auf seinen Lebensweg etwas einbilden können. Doch Josef hatte verstanden, dass alles, was wir in diesem Leben erreichen können, relativ bleibt. Einmal müssen wir sterben. Unsere ganzen Erfolge, unsere ganzen Ersparnisse, unser ganzes Wissen, das wir uns hier angeeignet haben, wird mit unserem Tod verschwinden. Josef lebte nicht für seine Erfolge, sondern er lebte mit und für Gott. Das hat sein Leben ausgezeichnet. Alles, was in unserem Leben letztendlich von Bedeutung ist, hat mit unserer Beziehung zum lebendigen Gott zu tun, der Himmel und Erde geschaffen hat und in Jesus Christus sich hier offenbart hat. Und so war Josef trotz seiner Sterblichkeit voller Hoffnung. Und deshalb konnte er alle Rückschläge verkraften, weil sein Fokus immer auf Gott ausgerichtet blieb. Er wusste, dass er, wenn er sterben wird, nur gewinnen kann. Und Josef würde das auch unterschreiben, wenn er zur Zeit von Paulus gelebt hätte, könnte er dem beipflichten: Der Inhalt meines Lebens ist Christus. Und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Kannst du das für dein Leben auch unterschreiben? Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken für diese Geschichte, die sich wirklich ereignet hat in Kanaan und Ägypten mit Josef und seiner Familie. Und ich danke dir für dieses große Vorbild, das Josef uns gibt als Mensch, der sein Leben auf dich ausgerichtet hat. Dass er erfolgreich war, aber sich nichts auf seine Erfolge einbildete. Der in allem dein Wirken sah, der bereit war zu vergeben. Ja, der in gewisser Weise Gnade und Barmherzigkeit uns vorgelebt hat, wie wir sie dann in dir, Herr Jesus, erkennen können. Wir danken einfach für diese große Gnade, die uns widerfahren kann, wenn wir uns dir öffnen. Dass du unser Leben auf eine ganz neue Basis stellen kannst, wo Vergebung und Gnade im Zentrum steht und wir nicht mit Vorwürfen und Verurteilungen überschüttet werden. Wir danken dir für dieses große Geschenk deiner Gnade. Amen.